Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Wir sprechen jetzt gleich live über die Wahlen in Ungarn, dann über eine Gedenkveranstaltung zur Befreiung des KZ Buchenwald heute vor 81 Jahren und über zwei Opernpremieren am Abend in Hamburg und Frankfurt. Wir haben es in den Nachrichten gehört, die Ungarn haben Viktor Orbán abgewählt und mit großer Mehrheit für Peter Modyar gestimmt. Es ist ein klarer Erfolg, der sich in den vergangenen Tagen mehr und mehr abgezeichnet hatte. Die Unzufriedenheit vieler Menschen in Ungarn, vor allem auch junger Menschen, war offensichtlich. Wir haben mehrfach hier in unserem Programm darüber berichtet. Jetzt wollen wir diesen Wahlabend einordnen mit Jörg Taschmann, unserem langjährigen Filmkritiker. Er hat ungarische Wurzeln, hat in Budapest studiert und er hat die vergangenen Tage in Budapest die Endphase des Wahlkampfs dort erlebt und er ist jetzt live von dort zugeschaltet. Jörg Taschmann, einen schönen guten Abend. Hallo.
Jo estét, wie man auf Ungarisch sagt. Einen schönen guten Abend.
Die Wahlbeteiligung lag bei sage und schreibe 78, also knapp 80%. Was sagt uns denn diese Zahl? Haben die Ungarinnen und Ungarn die Wahl als, ja, das ist ein großes Wort, als Schicksalswahl gesehen?
Das haben sie sicherlich. Und wenn man sich jetzt die neuesten Resultate anschaut, also nach 93% der ausgezählten Stimmen hat die TISA 138 Mandate errungen, 54 für die Fidesz und ist noch eine dritte Partei ins Parlament gekommen, die heißt Mihazonk, unser Zuhause. Das ist so eine AfD-ähnliche, sehr rechtsstehende Partei. Und gerade eben eine Viertelstunde vor Beginn der Sendung hat Peter Modyar dann endlich eben auch seine Siegesrede gehalten, ganz symbolisch am Botjani-Tér. Das ist auf der Buda-Seite vor der Donau. Da sieht man dann im Hintergrund das beleuchtete Parlament. Und unter anderem hat er eben gesagt, es gab historische Momente in der ungarischen Geschichte. 1848, 1956 den Arbeiteraufstand und eben jetzt diesen 2. April. Und er hat unter anderem eben auch gesagt, Ungarn möchte wieder ein europäisches Land sein. Und die Anhänger, da sind wirklich Zehntausende bereits, haben dann eben auch Ruskik Hossa skandiert. Das ist so ein Schlachtruf, der hier in den letzten Tagen immer häufiger, den man immer häufiger gehört hat, nämlich Russen wieder nach Hause. Und insofern war das in jedem Fall hier eine Schicksalswahl.
Vor zwei Tagen waren Sie in Budapest in einem Konzert der Superlative mit mehr als 50 Bands, die gegen Viktor Orbán gespielt haben. Wie wichtig war denn dieses Ereignis für die Mobilisierung zum Beispiel?
Es war sehr, sehr wichtig, vor allen Dingen, was die Jugend anging. Das war ein Konzert, das hat 7 Stunden gedauert und das war wirklich auch historisch, weil wirklich große, wichtige Musiker von Rappern über Rocker, Volkssänger, aber auch DJs, jeder hat immer nur ein Lied gesungen und das sollte irgendwo schon ein systemkritisches Lied sein oder auch ein Lied eben für die Freiheit, gegen Bevormundung. Da waren Bands wie Quimby, eine der besten ungarischen Rockbands dabei, aber auch bei der Jugend der sehr beliebte Sänger Azaria, der mit einem Chor von jungen Sängerinnen und Sängern aufgetreten ist. Es gab auch einen Generationentreff zwischen dem Rocksänger Ivan and the Parasol und Janos Brody. Janos Brody ist 78 einer der wichtigsten Sänger und Musiker Ungarns. Und dann, als der Sänger von Ivan and the Parasol seine Hymne Schmutzige Zeiten anstimmte, sagt er hier vorher noch, am Sonntag ist es vorbei. Und das wisst ihr, da hören wir kurz rein.
Am Sonntag ist es vorbei. Diese Ankündigung des Rockmusikers vor zwei Tagen ist Wirklichkeit geworden. Herr Taschmann, wer hat denn Modyar und die Partei TISA gewählt und wer hat Orbán und die Fidesz-Partei gewählt? Kann man daran vielleicht die Gründe für den Machtwechsel ablesen?
Ja, es gab hier noch gerade vor zwei Tagen eine ganz große Umfrage, wo das ganz klar aufgeschlüsselt war, wo auch schon diese Zweidrittelmehrheit ganz genau vorhergesagt wurde. Also gerade die Jugend, die unter 30-Jährigen, da haben 4/5 für die TISA gewählt. Und je älter, also die einzige Altersgruppe, die noch für die Fidesz gewählt hat, das waren die Rentner, also die über 65-Jährigen. Und dann eben auch, je gebildeter man in Ungarn ist, je länger man die Schule besucht hat, umso eher hat man in der Mehrheit die TISA gewählt. Und nur die, die nur 8 Klassen gemacht haben, wählen in der Mehrheit eben noch die Fidesz. Also das kann man schon so ganz deutlich sagen. Aber ganz wichtig war eben, man darf nicht vergessen, dass fast 1 Million Ungarn das Land verlassen haben in den Jahren unter Viktor Orban. Das waren mehr als nach dem Arbeiteraufstand 56, dem Gescheiterten. Es sind gerade viele junge, gut ausgebildete Leute gegangen. Und Peter Maurer hat in seiner Rede gerade die auch angesprochen, denen gedankt, die jetzt auch zahlreich gewählt haben. Es sind 10.000 Ungarn nach Hause gefahren, um hier in Ungarn zu wählen. Und er hat sie auch eingeladen, wieder zurückzukommen nach Hause. Er hat gesagt, wir brauchen euch alle.
Peter Maurer war vor 2 Jahren noch nahezu unbekannt. Er stammt selber aus der Fidesz-Partei. Nun gab es auch einen Kinofilm über ihn. Was erfährt man denn in dieser Produktion über ihn?
Ja, dieser Film, der kam vor 4 Wochen am 12. März in die ungarischen Kinos, war da sofort Nummer 1. Und man darf ja nicht vergessen, das Staatsfernsehen hier ist fest in der Hand der Fidesz gewesen bis heute Abend. Und es gibt eine interessante Statistik. In den letzten 10 Tagen hat man 350 Mal im Staatsfernsehen in den Nachrichten Viktor Orban erwähnt und nur 36 Mal Peter Maurer. Und dieser ein Zehntel, ganz genau. Und in diesem Film Tavaszi Szél, also Frühlingswind, da sieht man eben, wie Peter Maurer aufgestiegen ist. Er war ja mit der ehemaligen Justizministerin Judith Varga verheiratet, die nach einem Kindesmissbrauchsskandal 2024 zurücktreten musste, weil sie eine Begnadigung eines Haupttäters beglaubigt hatte. Dabei war sie nur so eine Art Strohfrau oder Strohmann. Und Peter Maurer hat dann eben, weil er aus der Fidesz kam, dieses ganze verlogene und korrupte Fidesz-System bloßgestellt. Er war eine Art Whistleblower. Und dieser Film ist ihm zwar sehr wohlgesonnen, aber es kommt auch der private und der verletzliche Peter Maurer vor. Also man lernt ihn dann in diesem Film wirklich kennen. Den Film, der lief über Ostern ganz kurz auf YouTube, den haben da auch schon 1,5 Millionen Ungarn gesehen. Also der Film ist hier mittlerweile sehr, sehr bekannt.
Vielleicht noch ein Satz zu den Künstlern und Kulturschaffenden insgesamt. Welche Rolle haben sie denn gespielt bei der Abwahl von Orban, bei der Wahl von Maurer?
Also einer der wichtigsten Mitstreiter von Peter Maurer ist ein sehr bekannter Schauspieler, Erwin Nagy. Aber es gab eben auch gerade Kinofilme. Und um zu verdeutlichen, wie korrupt Ungarn teilweise eben auch ist, der Leiter der ungarischen Filmförderung, ein Regisseur, Csabakal, mit dem ich übrigens selber noch zur Budapester Filmhochschule Ende der 80er, zu Beginn der 90er Jahre gegangen bin. Also das ist der Mann, der entscheidet, wer hier in Ungarn staatliche Filmfördermittel erhält. Ja, der hat sich dann mal selber ein paar Millionchen abgezweigt und einen Spielfilm über Volkstänzer der ungarischen Minderheit in Ceausescus Rumänien gerät. Eigentlich ein total belangloses Werk, in dem eigentlich nur schick getanzt wird. Und dagegen steht dann so eine unabhängige Produktion, eine bitterböse Parabel über die Angst in Ungarn unter Orban. Und dieser Spielfilm heißt Hier fühle ich mich zu Hause. Und es geht um eine Frau, die wird einfach entführt und muss so tun, als sei sie die verlorene Tochter einer Familie. Und dieser Familie gehören alle Geschäfte und Wohnungen im Viertel. Wenn sie einkaufen, müssen sie nicht bezahlen. Und das Familienoberhaupt hört sowjetische Lieder aus der Stalinzeit. Also böser und bissiger kann ein Film kaum sein und der ist vollkommen ohne staatliche Hilfe entstanden und bisher der größte Hit des Jahres. Also da war schon ein Nährboden da in der Musik, in der Filmszene, aber es gibt auch neue Autorinnen und Autoren in der Literatur, die Fidesz hatte abgewirtschaftet und das haben die Wähler heute Abend eben auch ganz klar ausgedrückt.
Die Wahlen in Ungarn. Viktor Orban wurde mit 2/3 Mehrheit abgewählt. Ich denke, es wird für viele Millionen Ungarinnen und Ungarn, die zu diesem Ergebnis beigetragen haben, eine sehr, sehr lange Nacht. Live aus Budapest war das Jörg Taschmann. Vielen Dank und guten Abend.
Danke.
Das KZ Buchenwald. Vor 81 Jahren wurde es befreit. Die Schriftstellerin Ines Geipel hat in ihrem neuen Buch Landschaft ohne Zeugen die verbrecherischen Taten der Nazis dort dokumentiert und sie hat auch die Nachwirkungen, die personellen Verstrickungen in der DDR aufgedeckt und die staatlich gelenkte, manipulierte Erinnerung. Sehr zu empfehlen, dieses Buch, das als Sachbuch für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert war. Landschaft ohne Zeugen von Ines Geipel. Heute nun gab es in der Gedenkstätte Buchenwald eine Gedenkfeier. Im Vorfeld hatte die Kampagne Kufias für Buchenwald für Schlagzeilen und auch für ein Gerichtsurteil gesorgt. Die Aktivisten wollten die Veranstaltung für ihre pro-palästinensische, anti-israelische Agitation nutzen. Unser Landeskorrespondent Henry Bernhard war bei der Veranstaltung und wird uns nun davon berichten. Herr Bernhard, einen schönen guten Abend.
Guten Abend.
Es hat kein Überlebender des KZs zum Gedenken gesprochen, sondern Harpe Kerkeling, Autor, Schauspieler, Komiker. Warum er?
Es sind schlicht nur noch 2 Überlebende angereist. 3 andere aus Israel konnten nicht kommen, da sie nicht fliegen konnten. Es waren also 2 alte Männer da, einer knapp über 100, einer wird in 2 Wochen 100. Es ist schlicht einfach physisch nicht mehr möglich, dass diese Leute dort Reden halten. Der Übergang in den letzten Jahren war aber auch fließend. Es sind immer andere Redner schon zu Wort gekommen und dieses Jahr eben die Enkelin eines ehemaligen Häftlings und der Enkel eines ehemaligen Häftlings, in diesem Fall dann Habe Kerkeling. Er hat eine sehr berührende, nachdenkliche Rede gehalten, die nichts mit dem Komiker Habe Kerkeling zu tun hatten. Es ging um Hermann Kerkeling. Er war Katholik und Zimmermann aus dem Rheinland, der Großvater eben von Habe Kerkeling. Und der hat 1933, kurz nach der Machtergreifung Hitlers, Flugblätter verteilt gegen Hitler. War dann 11 Jahre wegen Hochverrats eingesperrt, davon knapp 3 Jahre im Buchenwald, hat dort Schreckliches erlebt. Und als er dann als schweigender Mann aus dem KZ zurückkam, der nichts wirklich von seinen Erlebnissen dort erzählt hat, hat sich innerlich verschlossen, hat auch die ganze Familie drunter gelitten, wie Habe Kerkeling berichtete.
Als mein Großvater hier heute vor 81 Jahren, 1945, befreit wurde, war er 44 Jahre alt, körperlich ein gebrochener Mann, geplagt von Krankheiten, die ihn nie wieder verlassen sollten, von einer tiefen Müdigkeit, die keine Nachtruhe der Welt heilen konnte. Eine echte Wiedergutmachung hat er nie erhalten. Man hat ihn nach dem Krieg mit ein paar Mark abgespeist. Und das Bitterste, die Aufhebung seines Unrechtsurteils wegen Hochverrats, hat es zu seinen Lebzeiten nie gegeben. In den Augen der bundesrepublikanischen Bürokratie blieb der Verfolgte ein Vorbestrafter.
Ja, das Habe Kerkeling heute in der Gedenkstätte im Buchenwald und sein geliebter Opa Hermann habe geschwiegen. Er aber rede über seine Verantwortung heute. Er sagte, so etwas wie eine Gnade der späten Geburt gebe es nicht. Es gebe nur die Pflicht der späten Erkenntnis. Mhm. Die Geschichte des Faschismus in Deutschland sei eben nicht abgeschlossen, sondern die bösen Geister vom Buchenwald seien nicht in den Ruinen geblieben, sondern lebten immer noch. Und die Erinnerung an die Opfer sei das Einzige, was uns vor einer Zukunft als Täter schütze.
Der Kulturstaatsminister Wolfram Weimer war heute in Buchenwald und hat gesprochen. Bei öffentlichen Auftritten ist er in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder auch angegangen worden wegen seiner Amtsführung. Welchen Ton hat er denn gefunden für diesen Anlass des Totengedenkens?
Na, vorab erstmal, also es war wirklich ein Moment der Scham gegenüber den Toten, die dort geehrt werden sollten, gegenüber den Überlebenden, auch den Angehörigen, die da waren. Denn Wolfram Weimer wurde ausgebuht, nachdem er begonnen hatte zu reden, von linksextremen Gruppen. Die riefen die ganze Zeit Alerta, Alerta, Antifaschista und sangen das Buchenwaldlied. Da packt einen auch wirklich auch als Beobachter, der eigentlich außen stehen sollte, die Fremdscham. Hören wir mal rein.
Das ist Ihr Tag. Das ist Ihr Tag der Befreiung. Und das ist Ihr Tag der Würde. Und der Tag erinnert an die Opfer an diesem Ort. Und deswegen bitte ich Sie, die Würde des Tages auch zu achten und keine tagespolitischen Dinge in den Zentrum zu stellen.
Ja, diese Leute störten dann die ganze Rede Weimers etwa 8 Minuten lang und sie kam aus derselben Ecke, aus der ich schon auch 2015 mal Ähnliches erlebt habe, als ein 102-jähriger Überlebender niedergebuht wurde, weil er eben dem Geschichtsbild der Linksextremen widersprochen hat. Damals aber war das Publikum auf der Seite des Redners, des Überlebenden, und sie haben die Störer eigentlich zum Schweigen geklatscht. Heute hat keiner auf die Störungen Weimers reagiert, weder das Publikum noch jemand von der Gedenkstätte. Weimer selbst hat dann gesagt, Deutschland bekenne sich zur Erinnerungskultur, zu den Gedenkstätten, und dankte denen nochmal, gerade weil die Gedenkstätten sich ja jetzt auch unter Beschuss befinden, eigentlich von links und von rechts, kann man sagen. Und er wandte sich auch gegen die Versuche pro-palästinensischer Gruppen, das Gedenken und auch den Ort zu instrumentalisieren, und sagte, Erinnerung sei eben nicht nur eine historische Pflicht, sondern sei eben das, was unsere Demokratie und unser Land im Innersten ausmache und was wir auch als integralen Bestandteil einer moralischen Selbstvergewisserung auch bräuchten.
Also müssen wir weiter auch noch über diese Kampagne Kifias sprechen. Sie haben gesagt, bei der Gedenkfeier war das irgendwie ein Thema, auch durch diese Störung natürlich. Die Stadt Weimar hatte den Aktivisten eine politische Demonstration auf dem Gedenkstättengelände untersagt und alternativ den Theaterplatz in Weimar angeboten. Herr Bernhard, gab es dort denn auch irgendwie Kundgebung, eine Demonstration, Aktionen?
Es ist nichts, es ist überhaupt nichts passiert dort. Also das Angebot der Stadt stand ja. Die Kufias für Buchenwald haben sich daraufhin aber gar nicht weiter verhalten, nachdem sie vor Gericht auch verloren hatten. Haben das dann heute Vormittag einfach über Social Media abgesagt und ein Video online gestellt, auf dem sie zu sehen sind, wie sie gestern auf dem Gelände der Gedenkstätte sich filmen und ihre Vorwürfe nochmal auf Englisch wiederholen. Die Gedenkstätte würde heutige Verbrechen eben in Palästina, im Gazastreifen, weißwaschen. Israel sei ein Apartheidstaat. Es gäbe keine Unterschiede zwischen Genoziden. Das war aber nur ein Video, das heißt, man konnte die Propagandisten auch gar nicht befragen. Der Theaterplatz blieb heute leer, bis auf Journalisten und Polizisten, die sich ein bisschen gelangweilt gegenüberstanden. Aber auf dem nahen Goetheplatz gab es eine Gegendemo, organisiert von FDP, SPD, Deutsch-Israelischer Gesellschaft. Etwa 150 Leute da, meist von weit angereist, von Bayern, von Berlin. Unter anderem auch Volker Beck, der Vorsitzende der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, der sich eben gegen Antisemitismus und Antizionismus wandte und gegen die Instrumentalisierung von NS-Verbrechen. Viele Israel-Fahnen waren zu sehen, aber das blieb alles vollkommen ohne Störung dann.
Sie kennen, Herr Bernhard, die KZ-Gedenkstätte schon gut 40 Jahre und haben immer wieder beobachtet, was dort programmatisch, erinnerungspolitisch auch geschehen ist. Wie ordnen Sie denn den Versuch jetzt ein, diese Gedenkstätte in dieser Art zu instrumentalisieren?
Na, Buchenwald war immer auch ein Symbolort, vor allem auch durch die Nähe zu Weimar und auch weil die DDR erkannt hat, dass sie diesen Ort für ihre Propaganda nutzen kann. Sie war ja eigentlich über 40 Jahre DDR weniger Ort der Trauer als ein Ort der Propaganda. Die SED suchte und begründete auch ihre Legitimation dort in Buchenwald. Die Opfer wurden eher als, es wurde argumentiert, dass sie einen Opfertod gestorben sind, damit wir eben im Sozialismus leben konnten. Schulklassen, Jugendgruppen, Bataillone von Soldaten, ich war selbst auch mit dabei in Schulklassen immer wieder, wurden da hochgefahren und eigentlich genutzt als Staffage für die SED-Propaganda. Das hörte natürlich nach 1990 auf. Die Opfer traten in den Mittelpunkt, auch eben nicht nur die deutschen Kommunisten, die vorher alleine im Mittelpunkt standen, sondern nun auch die Juden. Nun werden die Überlebenden immer weniger und können nicht mehr widersprechen, wenn dieses Gedenken genutzt werden soll. Sie waren immer wichtig als Veto-Instanz. Die Überlebenden, die gibt es nun nicht mehr. Und Buchenwald, wie auch Gedenkstätten überhaupt, geraten in Legitimierungszwang und werden jetzt immer wieder als Bühne missbraucht und man sieht es in den letzten Jahren schon anschwellend und es wird vermutlich auch mehr werden.
Die Befreiung des KZ Buchenwalds vor 81 Jahren von der heutigen Gedenkveranstaltung hat uns Henry Bernhard berichtet. Herr Bernhard, Dankeschön, guten Abend. Über den Liederzyklus Frauen, Liebe und Leben von Robert Schumann hat die Schauspielerin und Kabarettistin Maren Kreumann gesagt, Zitat, dieses sich nur in Beziehung setzen zu einem Mann, es sind schon totale Unterwerfungsstücke. Das ist in Reinform ein Frauenbild, das wir schon ganz lange loswerden wollen. Puh, harter Stoff, harter Stoff. Zitat Maren Kreumann. Puh, harter Stoff kann man auch zum Operneinakter Blaubartsburg von Bela Bartok sagen oder zur florentinischen Tragödie von Alexander Zemlinsky. Aus diesen Stücken von Schumann, Bartok und Zemlinsky hat der Hamburger Opernintendant Tobias Kratzer einen Opernabend geformt. Frauen, Liebe und Sterben, der Titel. Georg Kasch hat die Premiere an der Hamburgischen Staatsoper gesehen. Er ist jetzt zugeschaltet. Herr Kasch, einen schönen guten Abend.
Guten Abend.
Drei Stücke, ein Abend. Gibt es so etwas wie einen roten Faden? Welche Geschichte möchte denn Tobias Kratzer erzählen?
Tobias Kratzer hat sich hier so ein sehr krasses und sehr gegenwärtiges Thema ausgesucht, nämlich Gewalt von Männern gegen Frauen in Beziehungen. Und er beginnt so ungefähr im Entstehungsjahr von Robert Schumanns Liedzyklus, also 1840. Und so sieht die Bühne auch aus. Also es gibt so einen biedermeierlich-bürgerlichen Salon. Hinten stehen Säulen und Seidentapeten und eine Treppe. Und vorne ist dann die Dame des Hauses im ausladenden Kleid. Die steht so am Flügel und schmachtet erstmal ihren Gatten an. So wie das ja also auch diese Gedichte von Adalbert von Chamisso so vorsehen, als drehe sich das Leben der Frau nur um Mann und Kind. Und Kratzer zeigt aber auf der Bildebene, wie diese Frau am Patriarchat scheitert. Ihr Mann ist so ein ziemlich selbstzentrierter Klotz. Und als sie ihm so nach und nach nur Töchter gebiert, dann wird er von Mal zu Mal missmutiger. Weil natürlich erhofft er sich einen Sohn. Und dann stirbt die Frau an der 9. Geburt. Und dann gibt es einen riesigen Zeitsprung in die Gegenwart. Es ist aber derselbe Mann, der jetzt immer noch da ist und der jetzt Blaubart ist in Albernbergs Herzog Blaubartsburg. Und da hören wir vielleicht mal rein.
Thank you.
Ja, und man hört hier schon, es geht um ganz viel, denn die neue Frau, die jetzt im Leben dieses Mannes ist, Judith, die will wissen, mit wem sie es hier zu tun hat. Sie will hinter die 7 Türen seiner Seele blicken und da entdeckt sie dann die Geschichten von 4 toten Frauen, nämlich 4 Femiziden. Die werden dann auch so pantomimisch dargestellt und sie muss hier allerdings nicht selbst, wie in der Oper vorgesehen, sich bei diesen Toten einreihen, sondern sie in so einer Art Vergewaltigungsmoment rettet sie sich mit dem Pfefferspray und haut dann ab. Und nach der Pause zeigt Kratzer dann mit Alexander Zemlinskis Eine florentinische Tragödie, dass auch Männer Opfer des Patriarchats werden, denn hier gibt es eine Dreiecksbeziehung zwischen dem Ehemann, der wiederum neuen Ehefrau und ihrem Liebhaber. Und auch wenn sich jetzt erstmal alle ganz liberal geben, dann muss am Ende der Liebhaber trotzdem dran glauben.
Geht denn dieser große Bogen auf? Erfährt man wirklich Erhellendes über dieses Verhältnis von Frauen und Männern?
Ne, das geht schon auf. Auch wenn das alles nicht neu ist, aber Männer tun sich nun mal wahnsinnig schwer damit, die patriarchalen Strukturen abzuschütteln, in denen sie leben. Und natürlich auch, weil sie davon profitieren. Und Kratzer zeigt jetzt hier, wo das herkommt. Also wie tief das in der Gesellschaft verankert ist, wie das über Jahrhunderte geht. Und interessant ist ja auch, dass diese Werke alle von Männern geschaffen wurden. Die spiegeln also auch alle diesen männlichen Blick auf Frauen. Und manchmal reibt sich allerdings das, was Kratzer da erzählt oder was er erzählen will und das, was die Werke eigentlich wollen. Das raubt ihn dann auch für Momente so ein bisschen von ihrer Kraft. Aber toll ist, dass sich die SängerInnen so reinknien. Die haben so alle Lust, richtig zu spielen, die in diesen Charakteren Leben einzuhauchen. Das ist toll.
Wir haben es ja schon gehört, diese Energie, die man auch musikalisch spüren konnte. Zur Musik, wir sollten darüber natürlich sprechen. Wie wurde denn gesungen in Hamburg, Herr Kasch?
Die Sänger, die sind hier wirklich ein großes Fund. Das fängt an mit Kate Lindsay, die singt, da wird sie so begleitet von Eric Lesage am Klavier. Die singt sehr klar, sehr berührend diese Schumann-Lieder. Und das geht dann weiter mit Johann Reuter als Ehemann, als Blaubart und als Simone. Der beeindruckt vor allem mit wuchtigen Basstönen, ist in der Höhe manchmal nicht ganz so präsent, aber insgesamt toller Charakter. Und toll ist auch Annika Schlicht als Judith, die beginnt so ganz idealistisch und mädchenhaft und wird dann immer härter, immer kälter in der Stimme. Und dann gibt es auch Amber Brady als Bianca und Thomas Blondell als Guido. Die entwickelt ja nochmal so eine schöne, verspielte Erotik. Das ist schön gemacht.
Im Orchestergraben am Dirigentenpult Carina Kanellakis, hat sie denn die stilistisch ja so unterschiedlichen Stücke gut miteinander verbunden?
Ja, und das liegt auch daran, dass sie beim Bartok, der ist sehr beeindruckend plastisch, da hört man jedes Detail, aber man hört eben auch, und da hat Kanellakis richtig Lust darauf, so diese spätromantischen Momente so auszumalen, sehr farbreich, sehr duftig, und damit schlägt sie dann so einen Bogen schon zum Zemlinski, der ist dann nicht immer so ganz perfekt klar, aber dafür gibt's da so mehr Rausch. Und generell ist es natürlich toll, dass eine Frau gerade bei diesem Abend am Pult steht und dirigiert, denn Frauen im Graben, die sind ja immer noch eine Selbstverständlichkeit in der Leitung. Und hier demonstriert sie wunderbar, wie vielschichtig die Musik ist. Und auch bei allen Unterschieden, wie verführerisch sowohl der Bartok als auch der Zemlinski sind.
Wobei man natürlich dazu sagen muss, dass in Hamburg die Generalmusikdirektorin Simon Young auch lange Jahre gewirkt hat. Herr Kasch, Frauenliebe und Sterben, diese Produktion hatte schon 2024 Premiere in Oslo. Tobias Kratzer hat die Produktion jetzt in seiner ersten Hamburger Spielzeit übernommen. Wie sinnvoll, denken Sie denn, wie sinnvoll sind solche Übernahmen?
Ich persönlich finde solche Transfers oder Koproduktionen äußerst sinnvoll, denn wir reden ja immer über Nachhaltigkeit und da sind solche Inszenierungen, die wandern, eigentlich ideal, um Produktionskosten zu stemmen und auch Emissionen zu sparen. Und ganz wahrscheinlich haben nur ein paar reisende Fans oder Opernkritikerinnen das auch in Oslo schon gesehen. Und hier gibt es eine komplett neue Besetzung. Und auch aus der Sicht von Tobias Kratzer ist es sehr nachvollziehbar. Sie sagten ja schon, erste Spielzeit, da will er natürlich möglichst viele Facetten von sich präsentieren. Der muss auch noch irgendwie dieses Haus leiten. Der hat insgesamt 3 große Inszenierungen und noch eine Kinderproduktion gemacht. Und dann auch noch den Ring parallel in München. Das geht eben nur, wenn man genau auf sowas zurückkommt. Und deswegen, ich finde das total nachvollziehbar und es hat sich ja auch eingelöst.
Tobias Kratzer, sein Opernabend Frauen, Liebe und Sterben an der Hamburgischen Staatsoper. Georg Kasch hat für Fazit die Premiere gesehen. Vielen Dank.
Gerne.
Fazit.
Je höher die Position in einer Gesellschaft, je größer die Macht, desto subtiler kleiden sich meist die Menschen. Für Kenner haben Kleinigkeiten dort große Bedeutung. Wir haben das zum Beispiel auch an der päpstlichen Mode immer mal wieder erklärt bekommen. Papst Benedikt und seine roten Schuhe. Eleganz oder Opulenz, die Bedeutung der Farben, der diskrete Schick. Wir werden jetzt mehr erfahren über Kleidung, Schmuck, Hüte, Schuhe und Accessoires von Queen Elizabeth II. Zu sehen im Buckingham Palace in London, Gabi Biesinger berichtet.
Wenn man deutsche Touristinnen vor dem Buckingham-Palast fragt, was ihnen einfällt zum Thema Königin Elisabeth und Mode, dann haben alle sofort Bilder im Kopf.
Ich denke immer an meine Oma, ne? Das war die Generation. Kleidchen über die Knie, Handtäschchen, Mützchen.
Das passte immer alles sehr gut zusammen, war farblich immer sehr abgestimmt und immer mit ihrem Hut.
Sie hatte immer ganz tolle Kostüme an und Hüte. Hüte, ja, mit Hüten ist sie immer sehr aufgefallen auf allen Bildern.
In Hüten schwelgen, das kann man in der Ausstellung. Vitrinenreihen mit Hutkreationen, die Namen tragen könnten wie Weißer Maiglöckchenwald, Rote Klatschmohnwiese oder Blaue Makaroni-Bündel. Dazwischen klassischere Modelle in allen Farben, die man tatsächlich auf den ersten Blick als Hut identifizieren kann. Leuchtendes Rot, strahlendes Gelb, schimmerndes Blau. Ob bei Hüten oder Kleidern, Elisabeth II. Liebte kräftige Farben, erinnert sich Stuart Parvin, einer der Designer, mit denen die Queen arbeitete.
Most people don't get that close to her. She was a very diminutive person and those bright colors really allowed her to be seen.
Sie war ja ziemlich klein und durch die kräftigen Farben konnten die Menschen sie auch aus der Ferne gut ausmachen. Parvin schildert auch, wie das ablief, wenn die Queen auf einen Designer aufmerksam geworden war und ihre persönliche Modeberaterin vorschickte, um den Kontakt anzubahnen. Da kam eine Dame als persönliche Einkäuferin für eine Klientin in den Laden. Wir verstanden uns auf Anhieb gut, sie nahm einige Skizzen und Entwürfe mit. Dann rief sie an, dass ihre Klientin sich für einige Dinge entschieden habe, die ich anfertigen sollte. Und sie fügte hinzu, ich muss Ihnen jetzt wohl besser sagen, um wen es hier geht, um die Queen. Die Königin redete selbstbewusst mit, wenn es um ihre Garderobe ging. Sie arbeitete über Jahrzehnte mit Dutzenden, vor allem britischen Designerinnen und Designern zusammen und war so eine wichtige Stilikone für die britische Modeindustrie und ihre Bedeutung in der Welt, schildert Ausstellungskuratorin Caroline de Guito.
I don't think the Queen ever considered herself that she was a trendsetter.
Ich glaube nicht, dass die Königin sich jemals selbst als Trendsetterin sah. Aber ihr Stil entwickelte sich parallel zur britischen Modeindustrie immer weiter. Sie arbeitete mit führenden Couturiers zusammen. Alles entsprach also den aktuellen Trends, ohne dass die Königin eine Vorreiterrolle einnehmen musste. Der Stil der Queen war bequem und praktisch. Aber darüber hinaus legte sie besonderen Wert darauf, mit der Wahl von Farben, Formen oder Mustern auch Botschaften zu übermitteln. Garderobendiplomatie. Eine Bluse aus Kleeblättern mit einer Brosche in Form einer Harfe, irische Symbole für den Besuch auf der grünen Insel. Ein turbanartiger Hut aus Seide für die Reise nach Saudi-Arabien, eine Kirschblütenrobe in Japan. Die Queen hob die Kommunikation durch Kleider auf ein neues Level, meint Kuratorin de Guito.
The Queen really elevated it to another level.
Das bedeutete sorgfältige Recherche und enge Zusammenarbeit mit ihren Designern, um beispielsweise Motive der jeweiligen Länder in die Verzierungen ihrer Kleider einzuarbeiten. Auf einer Reise nach Indien im Jahr 1961 trug sie etwa ein Abendkleid, das mit einer Lotusblume aus Perlen und Pailletten bestickt war. Eine Hommage an das Land, das sie besuchte, mit einer besonderen Bedeutung für die Anwesenden. Eigentlich lauert hinter fast jedem Kleid der Queen eine Geschichte. In einer betörenden, schulterfreien, schwarzen Samtrobe traf sie etwa 1956 Marilyn Monroe.
But the next star the Queen meets, Marilyn Monroe.
Zu sehen auch das lachsfarbene Kleid von der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2012 in London, als die Queen von Daniel Craig alias James Bond im Palast abgeholt wurde.
Good evening, Mr. Bond.
Good evening, Your Majesty.
Und scheinbar mit dem Fallschirm über dem Olympiastadion absprang. In der Ausstellung neben dem lachsrosa Kleid der Queen ein zweites identisches Kleid, ein paar Nummern größer, für den Stuntman, der sich anstelle der Queen aus dem Helikopter stürzte. Oder eine andere, etwas ungewöhnliche Kombination. Bei einem Empfang im Rathaus von Yellowknife in Kanada 1970 trug sie ein Abendkleid mit psychedelisch verlaufenden Farben und darüber eine Cowboy-Lederjacke mit Fransen. Ein kanadisches Gastgeschenk vom Vortag. So atemberaubend und prächtig die historischen Stücke in der Ausstellung, wie das Taufkleid oder das Brautkleid der Queen auch sein mögen, zum Schmunzeln bringen einen ja eher die intimen Einblicke in die private Garderobe. Da trägt die Monarchin ausnahmsweise auch mal Hosen, bevorzugt zum Reiten, wirft sich in Gummistiefel und Regencapes, streift sich dicke Wollhandschuhe über. Nicht zu vergessen die praktischen Kopftücher, an die sich Russ, der in der Nähe des royalen Landsitzes Sandringham wohnt, mit Zuneigung erinnert.
We live near Sandringham, so we used to see her driving around in her car with her headscarf on, and yeah, it was nice to see her around.
Sie fuhr im Auto mit Kopftuch vorbei, das war immer schön.
Im Buckingham Palace ist die Ausstellung zu sehen über die Mode von Königin Elisabeth II., Her Life in Style, bis zum 18. Oktober, Gabi Biesinger berichtete. Es gibt einige wichtige Opern, die nie fertig wurden, die Fragment geblieben und trotzdem fester Bestandteil der Spielpläne sind. Alban Bergs Lou zum Beispiel, die gibt es in einer vervollständigten Fassung von Friedrich Seha. Es kommt durchaus auch vor, dass sich Dirigenten und oder Regisseure für das Fragment entscheiden. Oder Arnold Schönbergs Moses und Aaron, da fehlt der dritte Akt, was der Wucht und der Bedeutung dieser Oper keinen Abbruch tut. Auch Puccinis Turandot ist unvollendet, die Geschichte der grausamen chinesischen Prinzessin, die ihre Freier köpfen lässt, wenn sie ihre Rätsel nicht lösen können. Und der Prinz Calaf, er löst die Rätsel und vor dem großen musikalischen Happy End im Schlussduett ist Puccinis Oper zu Ende. Am Abend hatte das Werk in Frankfurt am Main Premiere. Interessant dabei, dass die italienische Komponistin Lucia Ronchetti auf die aparte Idee gekommen ist, nicht das Ende zu ergänzen, sondern einen Prolog zu komponieren. Hier ein kurzer Klangeindruck, heftige Chorstimmen als Klangband, das dann in einzelne Töne und Seufzer mündet. Länge von Lucia Ronchetti. Jörn Florian Fuchs hat für Fazit die Premiere mit dieser kleinen eingebauten Uraufführung gesehen, gehört. Herr Fuchs, einen schönen guten Abend.
Guten Abend, hallo.
Welche dramaturgische Idee verfolgt denn Ronchetti damit, nicht das Ende musikalisch zu fixieren, sondern dem Werk am Anfang einen neuen Dreh zu verpassen?
Es ist eigentlich eine Art Requiem. Liu, die Sklavin, die in dem Stück ja eine große Rolle spielt und die den Namen von Calaf weiß, ihn aber letztlich auch unter Folter nicht preisgeben will und sich lieber selbst umbringt. Sie steht in gewisser Weise im Zentrum des Ganzen und der Beginn ist eben ein Requiem. Da gibt es auch ein bisschen Text von Gesualdo, der fragmenthaft mit hineinkommt. Und der Chor oder die Chöre vielmehr, die sind im ganzen Raum der Oper Frankfurt verteilt. Teilweise auch voraufgezeichnet, teilweise sind eben die Sängerinnen und Sänger wirklich ganz präsent im Publikum. Das ist also ein wirklicher Raumklang, den wir erleben, vor geschlossenem Vorhang erstmal. Und dafür fehlt dann eben beim Schluss das Happy End, als dann letztendlich Calaf und Turandot doch zusammenkommen und Liu tot ist. Es endet mit dem Tod von Liu, das heißt mit der letzten Note, die Puccini komponiert hat.
Und dieser Prolog, der geht dann nahtlos über in die ersten Takte Puccini?
Exakt, das geht nahtlos über. Dazu öffnet sich der Vorhang und dann, ja, sehen wir eigentlich das, was wir ahnen, wenn wir wissen, dass Andrea Breth inszeniert. Wir sehen nämlich einen schwarz-weiß gehaltenen Raum mit abstrakten Bühnenbild, der sich in den drei Akten immer wieder ein bisschen verändert, der so gitterförmige Strukturen hat. Die Gesellschaft in diesem Werk, die Untertanen gleichsam, sind einerseits am Anfang in einer Art Käfig, offensichtlich gefangen, gleichzeitig ja, agieren sie aber auch ziemlich heftig. Und das heißt, sie sind irgendwie die Untertanen, aber gleichzeitig auch die Agitatoren. Und diese Metallkonstruktion, diese Strukturen an diesem Abend sind eigentlich ein ganz wesentlicher Moment. Das verstrahlt eine große Kälte, Das passt natürlich zu dieser Eisherrscherin namens Turandot auch. Führt aber auch dazu, dass diese Figuren eigentlich weitestgehend auf Distanz bleiben. Zueinander, aber vor allen Dingen auch zum Publikum.
Eine brutale, final auch anrührende Geschichte. Süß-sauer könnte man sagen. Man könnte auch sagen, ein schrecklich schöner Opernstoff. Hat sie das dann irgendwie szenisch überzeugt, so wie das Andrea Breth gemacht hat?
Also was sicherlich ein Pfund dieser Inszenierung oder solch einer Herangehensweise ist, das ist, dass man nicht diese große Überwältigungsästhetik hat, dass man einen Kontrapunkt mal setzt gegenüber einem Spektakel wie in der Arena von Verona. In München gibt es auch so eine Bombast-Inszenierung. Und das ist erstmal interessant. Ich würde halt doch einwenden, ich hätte schon gerne eine Neudeutung oder auch vielleicht etwas, was die Rezeptionsgeschichte dieses Werks irgendwie so ein bisschen weiterführt. Und das ist an diesem Abend nicht der Fall. Es wird gearbeitet stattdessen mit viel Choreografie im ganz kleinen Bereich. Es gibt drei, die Leibwache ist das von Turandot. Das sind drei asiatische Kämpfer, die mit Schwertern hier hantieren, die das beim Applaus am Schluss auch nochmal mit kleinen Kunststücken sehr, sehr virtuos darstellen. Aber das gerät auch zeitweise in den Bereich des unfreiwillig Komischen. Also ich finde es insgesamt szenisch sehr durchwachsen.
Dann lassen Sie uns über die Musik noch schnell sprechen, Herr Fuchs. Dirigiert hat Frankfurts Generalmusikdirektor Thomas Gugeis. Hat es denn geschafft, diese effektvollen, teilweise auch betörenden Klänge aus den Musikerinnen und Musikern herauszulocken?
Ja, ich fand das total überzeugend. Da ist kein Testosteron-Dirigat zu erleben, wie man das so häufig hat, sondern das ist an den entscheidenden Momenten knallig und laut und mit der Überwältigungsästhetik akustisch wirklich gearbeitet. Aber dann nimmt er das sehr, sehr, sehr zurück und balanciert es wahnsinnig schön aus. Es ist auch eine insgesamt ziemlich gute Sängerbesetzung. Elsa van den Hever, die hat den ganzen Abend so eine Maske, die sie tragen muss als Turandot. Der gelingt schon stimmlich ein wirklich brillantes Rollenporträt, finde ich. Der, glaube ich, diese Kälte auch, die in dieser Partie, in dieser Stimme liegt, absolut. Und vielleicht nur noch zu nennen, Liu, das ist Jiang Kun Yu, die Sklavin, die sich dann letztendlich tötet. Auch das hat gerade in den lyrischen Momenten wirklich etwas zu Herzen gehendes. Also wer musikalisch sich von diesem Stück durchaus anregen, berühren lassen will, der ist in Frankfurt richtig szenisch. Wie gesagt, hat man eine ziemliche Distanz.
Aber wir sollten natürlich auch noch den Prinz Kalaf nennen, Alfred Kim Nessun Dorma, da warten natürlich alle Opernfans drauf. Das war auch alles soweit okay.
Also Alfred Kim hat mich nicht ganz so überzeugt. Das ist eine unglaublich laute, kraftvolle Stimme. Die ist auch technisch wirklich gut. Ich finde die Stimme allerdings nicht schön genug. Also man muss als Prinz dann in dieser Partie auch eine gewisse Schönheit, finde ich, dann haben. Eine Klangschönheit. Und das ist ziemlich donnernd. Und ja, also das lag mir vom Timbre und von allem nicht so ganz. Aber wie gesagt, keinerlei Einwand, was die Technik betrifft.
Puccinis Turandot mit einem Prolog der italienischen Komponistin Lucia Ronchetti an der Oper in Frankfurt, inszeniert von Andrea Breth, dirigiert von Thomas Gugeit und rezensiert von Jörn Florian Fuchs. Er hat das Opernweite gesucht, ist ins Freie geeilt, wir haben es gehört. Herr Fuchs, Dankeschön, guten Abend.
Danke.
Und nun hier ein Fazit, der Blick in die Feuilletons von Ulrike Timm.
Forschende des Alfred-Wegener-Instituts sind in der Antarktis auf eine bislang unkartierte Insel gestoßen. Welchen Namen sollte das Inselchen bekommen, fragt die Taz in ihrer wöchentlichen Interviewkolumne ihren Analytiker für alle politischen Lebenslagen, Friedrich Küppersbusch. Der meint, man solle die Mini-Insel Grönland nennen und dann an Trump verkaufen und schwenkt dann doch noch um. Nee, sie hieß bisher unbekannte Gefahrenzone und das wäre markant und gut erinnerbar. Das Pulverfass Nahost ist eine bekannte Gefahrenzone, in der der amerikanische Präsident in bislang ungekanntem Ausmaß das Feuer schürt. Der Ton, den der französische Politik- und Islamwissenschaftler Olivier Roy gegenüber der Frankfurter Rundschau anschlägt, ist nicht sarkastisch, sondern ein nüchtern analytischer. Mit Blick auf das Mullah-Regime in Teheran meint er, Trump gibt die israelischen Kriegsziele auf. Einen Regimewechsel und oder die Vernichtung jeglicher Fähigkeit zur Herstellung von Atomwaffen. Aber er hat keine klaren anderen Ziele. Er könnte erneut zuschlagen, aber ohne erreichbare klare Ziele. Das Regime wird also an der Macht bleiben. Ist der Iran also der Gewinner des Krieges? Fragt die Frankfurter Rundschau nach und erhält die Antwort: Ja, der Iran ist der Gewinner, wenn man bedenkt, dass das Mindestziel des Iran darin bestand, zu überleben und die Straße von Hormuz zu kontrollieren. Beide Ziele sind erreicht. Die Kontrolle über die Meerenge ist derzeit die eigentliche Abschreckung anstelle einer schwer fassbaren Atombombe gegenüber den Amerikanern. Eine Sperrung der Meerenge würde wirtschaftliches Chaos in den USA auslösen, ganz zu schweigen vom Rest der Welt. Und so wird Trump früher oder später zurückrudern, denn sein Hauptziel ist es, die Wahl im November zu gewinnen. Und für den Iran sei die Straße von Hormuz das perfekte Druckmittel. Es reicht aus, täglich einen Tanker mit einer einzigen Mine oder Drohne zu sprengen. Die rabenschwarze Einschätzung von Olivier Roy, der als renommierter Experte des Mittleren Ostens gilt, finden Sie in der Frankfurter Rundschau. Auf die Midterm-Wahlen im November in den USA setzen Trumps Gegner und hoffen auf eine so deutliche Niederlage, dass sie nicht einmal Trump mit alternativen Faktenerklärungen wegmoderieren kann. Aber bis dahin ist es noch lang. Hilmar Klute, der für die Süddeutsche Zeitung in einer wöchentlichen Kolumne über das Leben in den USA schreibt, sieht einen sich verstärkenden Stimmungswandel gegen den Präsidenten. Es ist merkwürdig, wie eidechsenartig manche Trumpianer seit einer Woche erstarrt sind. Selbst seine wikingerhörnigen einstigen Jünger, die bis vor kurzem noch für Trump jede amerikanische Institution, die nicht aus dem Golden Age stammt, geschleift hätten, sogar die Magerkrieger würden Trump zur Hölle wünschen, wenn er nicht von dort hergekommen wäre, lesen wir in der Süddeutschen Zeitung. Angesichts der allgemeinen Weltlage wirken die kleineren und auch größeren Rumpeleien im eigenen Land wie Petitessen. Trotzdem wollen wir noch kurz Zipper zappen lassen, der mit der ihm eigenen Logik in seiner Weltkolumne diese Rechnung aufmacht. Ab sofort ist der Verkauf von Lachgas an Minderjährige bundesweit verboten. Sie müssen jetzt einen Volljährigen finden, der das Zeug für Sie besorgt, und auch der darf nur noch begrenzte Mengen kaufen. Er muss sich also mit anderen Volljährigen zusammentun, um den Bedarf der Minderjährigen zu decken. Kommen Sie gut durch die neue Woche, trotz alledem.
Der Blick in die Feuilletons von Ulrike Timm. Und das war's, unser heutiges Fazit mit Eckhard Röhlke am Mikrofon. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.